hysterisch gewachsen. Der lockere Business- und Tech-Talk mit Hagen Sechsauer und Michael Mollert über Business, digitale Entwicklungen, Unternehmen, Tools und Transformationen.
Hallo Hagen.
Hallo Michael, herzlich willkommen zur Nummer 5-6.
Ja, herzlich willkommen auch. Neues Jahr, neues Glück hätte ich beinahe gesagt. 2024 muss ich ja erst schon überlegen, was wir jetzt haben. Genau, wie geht's dir?
Ja, mittlerweile wieder ganz gut. Mir ging's nicht so gut. Ich hatte extreme Erkältung. Mich hat's so 2,5, 3 Wochen richtig um die Kurve gehauen. Hatte jetzt kein Covid, aber total Auswurf, Husten, Fieber. Total crazy so. In der Art hatte ich es noch nicht und auch ziemlich langwierig. Also es ist danach auch noch ziemlich stärker gewesen und nachhängend, als ich dachte. Deswegen haben wir auch den Urlaub gecancelt, den wir eigentlich machen wollten. Wir wollten irgendwo in den Süden fliegen, vielleicht auch Mexiko oder so, und alles gecancelt. Und ja, war eigentlich nicht so fit. Wie geht's dir?
Ja, spannend. Also ja, mir geht's gut. Ich war jetzt nicht krank, obwohl jetzt ja sehr viele Leute irgendwie krank sind. So, wenn man mal sich umhört in Firmen und im privaten Umfeld und so weiter. Ich hatte nichts. Ich habe ja das Gefühl, dass so diese Zeit, Jahreswechsel, Weihnachten, Urlaub, gerade nach Weihnachten, irgendwie, wenn der Stress nachlässt, wenn man mal Weihnachten als Stress interpretiert, auch dazu führt, dass die Leute dann oder dass man dann halt schon der Körper da irgendwie runterfährt und man krank wird. Oder es ist eben auch der Zeitpunkt, wo die Menschen ja anfangen, über das neue Jahr, über ihr Leben vielleicht nachzudenken. Definitiv. Also ich habe jetzt auch das erste Mal das Experiment, mal im Januar keinen Alkohol zu trinken für einen Monat, da ich das mal ausprobieren wollte, wie sich das so anfühlt.
Sehr lobenswert, ja. Wir waren dann auch statt längeren Urlaub, waren wir in der Traube Tonbach, ein ganz gutes Restaurant. Die haben ja mehrere Restaurants. Und waren da auch die haben ja einen 3-Sterne, einen 1-Sterne und ein klassisches à la carte Restaurant. Und dann waren wir auch essen. Und vor dem Hintergrund auch der Krankheit haben wir gesagt, jetzt wollen wir auch mal ein veganes Menü uns geben. Und es war richtig cool. Hat sehr, sehr lecker geschmeckt und war top. Also ich bin in Berlin häufiger unterwegs jetzt, ja, hatte ich ja erzählt. Und auch da esse ich einen veganen Burger, der absolut top ist und ein Top-Patty hat, richtig lecker schmeckt. Und den hätte ich niemals als einen veganen eingestuft, wenn ich den im Blindtest gegessen hätte. Ja, das ist auch der Grund, warum wir heute mal eine andere Thematik fokussieren, kein Business und Tech in dem Sinne, sondern einfach mal das Thema veganes Essen und was es bringt und wo der Trend vielleicht auch hingeht.
Ja, ist ja so ein bisschen Zeitgeist auch am Ende. Und wir haben jetzt im Vorgespräch ja festgestellt, lustigerweise, ja, dass wir sozusagen ähnliche irgendwie Erfahrungen gemacht haben, Dinge gesehen haben, Dinge gelesen haben. Hagen, die Erfahrung, die du hast, das hatten wir gar nicht gesagt. Ich hatte in München ich glaube auch einen Monat vegan gemacht, um das auszuprobieren. Das ist aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 10 Jahre her oder so, ist schon ziemlich lang her.
Okay.
Und dann war ich, dann ist das businessmäßig, fand ich das und finde das immer noch schwierig, irgendwie durchzuhalten, ne, wenn du irgendwie unterwegs bist und so. Und da war ich beruflich in München und dann habe ich mir bewusst ein veganes Restaurant zu Mittag ausgesucht und habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Da gab es Boeuf Stroganoff. Also es ist ein Rinder, ja, also Gulasch darf man dazu ja nicht sagen, aber das ist halt Rind mit Soße und Nudeln, normalerweise Spätzle. Mhm.
Ja.
Und das war auch, wo ich gedacht habe, also in der Blindverkostung wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen.
Wahnsinn.
Ja. Also da war ich sehr, sehr, sehr überrascht, wie das ist. Naja, und zum Zeitgeist, also zumindest in meinem Umfeld, es wird bei dir ja auch so sein, gibt es halt immer mehr Leute, die vegetarisch oder vegan essen. Selbst meine Tochter irgendwie isst jetzt seit längerem dann irgendwie kein Fleisch und so weiter. Also es ist ja voll angekommen in der Gesellschaft, das Thema, kann man sagen, ne?
Absolut, und das ist aber auch Henne-Ei-Prinzip, das hatten wir auch so in der Vorbesprechung gemacht, ne? Wenn es die Produkte nicht gäbe, kämen wir auch nicht dazu, sie mal auszuprobieren. Und es gibt ja unheimlich viele Produkte mittlerweile, die echt top sind, Hackfleisch und Gyros und was alles Mögliche, wie du auch schon sagtest. Und das war auch ein Restaurant in den USA, in New York, das Madison 11, das ist sogar ein Schweizer, Daniel Humm, der hat seinen Laden, hat irgendwie unheimlich viele Auszeichnungen bekommen, war auch das beste Restaurant der Welt in der Auszeichnung und hat sich immer stärker auch mit der Lebensmittelproduktion und so weiter auseinandergesetzt und hat dann gesagt, irgendwann, das geht so nicht weiter, wie wir hier Massenfleisch und so weiter auch einkaufen. Und ich werde meinen Laden komplett schließen, ein Jahr lang, und werde mich nur um veganes Essen kümmern, respektive Gerichte, die man anbieten will. Und hat den Laden ein Jahr zugemacht und dann gab es eine Riesenwelle in der Presse, dass der Laden eigentlich nicht mehr überlebensfähig sei. Da kostet ein Menü, wie gesagt, 3 Sterne, Michelin-Sterne, 340 US-Dollar. Und niemals wird jemand 340 US-Dollar für ein veganes Gericht ausgeben. Und er ist das Experiment gegangen, hat den Laden ein Jahr geschlossen, hat aufgemacht und anfänglich schwierig, aber als die ersten Tester da waren und Kritiker mit Top-Bewertungen, ist der Laden abgegangen wie Luzi. Die Leute sind da reingestürmt. Er hat auch wieder wurde auch wieder zum besten Restaurant der Welt gewählt und hat es geschafft, komplett auf vegan umzustellen. Und das ist natürlich schon auch wieder ein Meilenstein, wo ich glaube, dass wir aktuell eine Beschleunigung sehen in der Akzeptanz, veganes Essen zu essen. Und unser Kontext heute soll ja auch sein, welchen Einfluss kann veganes Essen auf die Gesundheit haben und was hat es für Auswirkungen auf den Körper?
Ja, genau. Können wir gleich drauf schauen. Also was natürlich, ich würde insofern ein Stück weit widersprechen, jetzt gerade so eine Spitzengastronomie, da glaube ich ja genau, also du hast ja vorhin gesagt, die Produkte müssen erst da sein, dass die Leute sich umstellen. Das stimmt wahrscheinlich für den Privatkonsum. Aber ich glaube, gerade so ein Spitzenrestaurant wird ja nicht hergehen und versuchen jetzt sozusagen Gerichte nachzukochen, sondern wird da irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Also beides ist eben möglich. Und es ist natürlich, wenn man in die Tiefkühltruhen guckt, sieht man, oder in die Kühlregale schaut, sieht man natürlich, dass vegetarisches und veganes Essen sehr viel versucht, das Bestehende nachzumachen. Also veganes Hack und Bacon und ich weiß nicht was. Mhm. Und ich glaube, dass sozusagen, das ist vielleicht der erste Schritt, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, dass das wahrscheinlich so sein muss im Moment. Aber ich nehme an, ich kenne die Speisekarte nicht von dem Restaurant, dass die natürlich eher hergehen, das anders machen. Und ich war, lustiger, da waren wir ja parallel, ich war auch jetzt über Weihnachten in so einem Restaurant mit Michelin-Stern, also sprich nur Menü und gesetzt. Und auch da gab es die Option, also nicht vegan, aber vegetarisch oder normal. Das okay. War ich schon sehr, sehr überrascht, ja. Dass das gibt. Hier vielleicht kleine Seitennotiz hier für alle denken, wir spinnen hier. Also das ist jetzt in Häkchen Zufall, dass wir jetzt hier zur gleichen Zeit da irgendwie mal in so ein Restaurant gegangen sind.
Ja,
absolut. Das bitte nicht falsch verstehen. aber es war, also ist trotzdem ganz sehr schönes Erlebnis, Ereignis. Also wer irgendwie einen schönen Festtag hat, den er feiern will, kann ich das sehr empfehlen. Aber wie gesagt, zurück zum Thema, da war ich total überrascht, dass das da auch angekommen ist. Und das zeigt eben, dass es sehr zeitgeistmäßig ist, dass es eben diese Nachfrage auch geben muss.
Ja, ja, absolut. Und das sieht man ja auch in den Umsatzentwicklungen der Fleischersatzprodukte. Da hattest du nochmal eine Studie rausgesucht, ne?
Ja, genau. Da hatten wir ein bisschen geschaut, eigentlich auf Basis der Diskussion, was heißt das eigentlich mit Fleischersatzprodukten und wie ist eigentlich so der grundsätzliche Trend.
Genau.
Und der ist natürlich so, wie man ihn auch wahrnimmt, dass sozusagen Fleischersatzprodukte, jetzt technischer Begriff finde ich dafür, natürlich auf dem Vormarsch sind. Interessanterweise ist, wenn man schaut, nimmt der Fleischkonsum ab, und der Ausgabenanteil von Fleisch und Fisch sozusagen, der ist in den vergangenen Jahren wenig gesunken, also quasi unterproportional gesunken. Unsere Hypothese war dann, dass die Fleischersatzprodukte vom Prinzip her teurer sind, als das sozusagen das für Fleisch ist. Das ist schwer zu sagen, aber man kann tatsächlich irgendwie einen Trend erkennen, was da in dieser Studie, was ich irgendwie extrem spannend fand, dass da so nach Altersgruppen differenziert wurde. Auch das ist etwas, was, glaube ich, jeder selber auch beobachtet, ne? Dass sozusagen die älteren Generationen überdurchschnittlich viel Fleisch konsumieren. Da gibt es so ein schönes Wort in der Studie. Man geht davon aus, dass ältere Generationen mehr fleischsozialisiert sind. Und damit irgendwie mehr Fleisch essen. Und ansonsten ist die Motivation sehr unterschiedlich, weniger Fleisch zu essen. Bei den älteren Generationen ist es eben gesundheitliche Aspekte, aber Jüngere sagen dann halt Tierwohl und Klima. Ich denke, das ist auch alles nichts Neues, aber es lässt sich eben auch in Studien tatsächlich empirisch beweisen. Es gibt natürlich jetzt so einen kleinen Dämpfer, so sieht es zumindest in der Studie aus, als Hypothese durch Inflation, verteuerte Verbraucherpreise und so weiter. Aber das ist ein Dämpfer, der sich wahrscheinlich dann aber auch wieder normalisieren wird. Davon ist zumindest auszugehen. Ja. Also von daher ist es eben auch in Studien beobachtbar, was ich denke, ich weiß nicht, wie das euch geht. Es ist natürlich auch ein Großstadt- oder so ein Ballungsraumthema. Also ich glaube, je ländlicher man kommt, desto wahrscheinlich sind auch die Sortimente sogar anders im Supermarkt, könnte ich mir vorstellen. Aber
denke ich auch, ja.
Ist natürlich, wenn man jetzt mal Berlin vorne wegnimmt, so als Cappuccino, Chai Latte, irgendwas Generation, wo das, sagen wir mal, sehr normal wahrscheinlich ist. Und wenn man dann nach Hof in Niederbayern fährt, ohne den da jetzt, weiß ich nicht, war ich noch nicht, aber irgendwo ins Ländliche, was landwirtschaftlich geprägt ist, da sieht es sicherlich sehr anders aus.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Fleischkonsum ist ja auch extrem runtergegangen, also jetzt schon wieder, also in 22, das waren die letzten Zahlen, auf 52 Kilogramm pro Kopf sind nochmal 4,2% weniger gewesen. Und insbesondere von dem Anteil sind es eben das Schweinefleisch, was stark zurückgegangen ist mit 2,8 Kilo, 900 Gramm weniger Rind- und Kalbsfleisch und 400 Gramm weniger Geflügelfleisch. Das ist schon klasse. Ne? Und wie du schon sagtest, diese Fleischersatzprodukte sind natürlich, auch wenn es nicht sehr sexy sich anhört, aber sind schon ganz interessant, was es da alles gibt. Ein Freund von mir ist absoluter Leberwurst-Fan und der hat es ausprobiert und hat gesagt, ach Gott, ich probiere es trotzdem mal aus. Ich werde mal eine vegane Leberwurst kaufen und hat es gemacht, hat sich ein schönes Bauernbrot geholt. Hier da, er hat gleich drei Brote gegessen, war total begeistert von einer Leberwurst, einer veganen. Und das ist ja auch etwas, dass wir konditioniert sind auf Geschmacksstoffe und jetzt nicht unbedingt auf den Fleischgeschmack. Deswegen ist es, glaube ich, auch in Anführungszeichen so einfach für die Industrie, Fleischersatzprodukte hinzubekommen, zumindest von der Geschmacksrichtung. Ich glaube, die größere Herausforderung ist eben, die Konsistenz, ne, hinzubekommen, dass sie ähnlich im Mund auch wirkt, wenn man sie zerkaut wie Fleisch. Aber auch das ist, glaube ich, nur eine Übergangsphase, weil wenn du aufwächst mit solchen Produkten, dann hast du gar keinen Bedürfnis, irgendwie das Gefühl im Mund zu haben, dass du Fleisch isst.
Ja, das ist sehr spannend. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin sagte. Ich glaube halt, dass es jetzt, wir jetzt in dieser Phase sind, wo es wichtig ist, dass sozusagen die Produkte quasi gleich schmecken, ähnliche Konsistenz haben, damit die Leute das konsumieren. Man kann das, finde ich, ganz gut bei Rügenwalder ja so auch sehen, wenn man sich die, also das ist ja quasi gleiche Verpackung, gleich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also bei der Wurst gleiches Format, am Ende ähnliche Optik, halt nur vegan. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich sozusagen notwendig ist, um die Leute dahin zu führen. Ne? Ich meine, wir beide sind jetzt ja gar nicht die Hardcore-Verfechter von man muss vegan sein, aber wir sind halt drauf gekommen über eine Studie, die wir gesehen haben. Kannst du vielleicht gleich mal ein bisschen was dazu sagen, wenn du magst, welchen Einfluss tatsächlich der Konsum oder das Verhalten von welche Nahrungsmittel esse ich auf die Gesundheit hat. Das war, das ist fast erschreckend, muss man ja sagen.
Absolut,
Und so sind wir jetzt darauf gekommen, auf dieses Thema. Ich habe übrigens, bevor wir dazugehen, gerade nochmal nachgeguckt, hier der Pro-Kopf-Fleischkonsum der Welt. wer so Weltmeister ist. Das ist ganz spannend. Also genau, was du sagst. So in 2011 war Australien Platz 1 und Deutschland war, ich glaube, es ist so Platz 6, würde ich sagen. Deutschland hatte damals 88 Kilo. Boah. Australien 120 Kilo, was ich total krass finde. Und USA auch 120 ungefähr. Also also das ist schon, finde ich, einen krassen Unterschied. Und jetzt, also letzten Zahlen aus 2020, ist ganz spannend. Da ist der Fleischkonsum pro Kopf in Deutschland runtergegangen, nämlich 10 Kilo runtergegangen auf, jetzt finde ich es gerade nicht, wo ist denn Deutschland hier? Auf, ich glaube, 79 war, ja genau, auf 79 Kilo, also ungefähr 10 Kilo runtergegangen.
Also ich hatte ja gerade die Studie erwähnt, die bei 52 Kilo lag, ne, in Summe.
Ja, krass, also, genau, ja. Und das, die sind jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre alt, dann sagen wir 3 Jahre alt.
Die war von 22, ja.
Genau, pass auf, das Spannende ist aber, da ist der Gap noch größer. Also da ist jetzt Deutschland 79 Kilo, USA 127 Kilo.
Boah.
Wahnsinn. Und Hongkong, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, die sind da Marktführer, ich beinahe sage, die sind Spitzenreiter. Aber das ist nochmal krass, wie groß dieser Gap ist.
Ja.
Und wenn du jetzt, wäre spannend, gut, das sind zu viele Länder, es wäre jetzt mal spannend, sozusagen, wenn man jetzt ein Häkchen erste Weltland anschaut, wo da so der geringste Fleischkonsum ist. Ich habe jetzt nur mal Japan eben geguckt, das sind 50 Kilo. Aber wie dem auch sei, ist es natürlich spannend, dass es so einen Unterschied gibt und dass es ja eben, wie wir aus dieser Studie gelesen haben, tatsächlich einen Unterschied gibt, was es mit der Gesundheit macht.
Ja, vielleicht bevor wir da kurz eingehen, gibt es auch unterschiedliche Studien, aber der Fleischersatzproduktemarkt schätzen sie auf in diesem Jahr auf 2024 auf ungefähr 700 Millionen Euro, was auch ein Witz ist, ne, wenn man sich anguckt, wie groß der Lebensmittelmarkt ist.
Ich hätte eine Milliarde gelesen, aber das ist ja egal am Ende, weil es ist trotzdem ein Witz. Also egal, ob es jetzt 750 oder eine Milliarde ist, es ist vergleichsweise wenig.
Das ist total wenig. Allerdings scheint sich das zu akzelerieren und Studien gehen eben davon aus, dass wir recht viel Marktvolumen auch haben werden in den nächsten Jahren mit einer 10%igen Umsatzsteigerung, also im CAGR, Compound Annual Growth Rate, wie man so schön sagt, über die nächsten 4 Jahre bis 2028 mit 10,4%. Ich kann mir vorstellen, dass es noch stärker wird, dass es noch stärker akzeleriert über die Jahre jetzt hinweg und gerade auch vor der Klimadiskussion etc. Und der Fleischersatzprodukt liegt ungefähr bei 8,14 Euro pro Kopf pro Jahr. Das ist natürlich auch wahnsinnig wenig. Ne? Aber klar, wenn du das auf die Summe der Bevölkerung im Schnitt siehst, geht da noch was. Aber insbesondere die gesundheitlichen Themen sind halt etwas, was wir spannend fanden und auch den Grund. Das war auch angeteasert durch die Serie von Netflix, Du bist, was du isst. Das war eine ganz interessante, kann ich jedem nur empfehlen, sich die mal anzuschauen. Es ist eine Studie der Stanford University in den USA. Die haben erstmalig eineiige Zwillinge untersucht und haben gesagt, wie werden die unterschiedlich körperlich reagieren, wenn die eine Gruppe omnivor, also Mischkost isst, also Fleisch, und pflanzlich und die andere rein vegan, ja, komplett. Und die Studie, das waren, glaube ich, 44 Personen oder 22 Zwillinge, die da untersucht wurden, männlich-weiblich aus ganz USA. Und neben der Studie, und das fand ich so interessant, wurden dann auch immer so Ausflüge gemacht in verschiedene Lebenshaltungsformen der Tiere. Ja, also beispielsweise fand ich das extrem widerlich auch, dass so im Nordwesten und im mittleren Westen der USA gerade die Schweineställe beispielsweise dort sehr kumuliert sind. Den größten Marktanteil mit über 70% haben die Chinesen dieser in Amerika sitzenden Schweineställe. Mhm. Dort gibt es so einen Schweinestall, da sind so 1.000 bis 2.000 Schweine drin und das sind dann 5 bis 10 Reihen in so riesen Containern und dort wird jedes Schwein verliert oder lässt ungefähr 5 Liter Urin am Tag raus. Bei 1000 wären das 5000 Liter allein von einer Box. Wenn du da 10 Boxen hast, hast du da 50.000 Liter, die da am Tag rausgehen. Und das ist natürlich wahnsinnig viel. So, was machst du mit der Schweinepisse? Da gibt es sogenannte Seen, die bestehen zu 100% aus Schweinepisse. Das heißt, wenn du mit der Drohne darüber fliegst, siehst du so ja urinartige Farbe, gelb-bräunlich Seen, die nur aus Urin bestehen. Okay, das ist das eine, aber das andere ist ja, wie wird man das jetzt los? Und die haben sich dann folgende Idee einfallen lassen, dass sie diesen Urin per ja Spritzer auf die Felder verteilen lassen. Man kennt ja diese Wasserspritzer, die so, so durchlaufen. Und genau das machen sie mit 100% Schweineurin, spritzen sie dort Felder. Das heißt, es ist also einmal total widerlich, dann hast du wahnsinnig hohe Nitratgehalt. Aber noch schlimmer, das sind Anwohner, die dort leben. Dort wurde der Urin auf verschiedensten Bereichen festgestellt, unter anderem auf Kinderspielzeug, auf der Milch, die im Kühlschrank stand und so weiter. Und das ist natürlich super widerlich und Gott sei Dank, und darüber wurde auch berichtet, gab es dann eine Klage gegen diese Schweinezüchter und Halter. Und dort eine Riesenklage, die eine 500 Millionen Entschädigung dafür gesorgt hat, für eine Entschädigung. Auf der anderen Seite gibt es weiterhin diese Schweineställe in den anderen Ecken, wo es keine Menschen anwohnt sind. Und dann wird dieser Mastbetrieb trotzdem weitergeführt. Ja, also das ist schon super widerlich gewesen. Ein anderes Beispiel, auch sehr eingängig, die Rinderhaltung in Argentinien. Deswegen habe ich mir überlegt, sollte man noch argentinisches Rindfleisch essen? Dort werden eben ja die entsprechenden Wälder abgeholzt, die werden abgebrannt. Und nachdem sie abgebrannt sind, kann man sie dann so 3-4 Jahre ungefähr verwenden, um dann die Rinder dort rüberlaufen zu lassen, damit sie auch entsprechend Gras fressen. Und wenn diese 3-4 Jahre vorbei sind, dann sind die nicht mehr so fruchtbar, dass da genug Gras wächst und dann muss eben wieder neues Land gerodet werden, verbrannt werden, um dann dort das wieder, um die Kettles dort drauf zu jagen. Das fand ich auch ziemlich widerlich. Auf jeden Fall hat es so einem die Augen geöffnet. Es war immer schön die Abwechslung zwischen was passiert in der Industrie auf der einen Seite, wie werden Tiere in der Massenhaltung gehalten und was macht aber auch entsprechend die Industrie, um dort weiterzukommen.
Ja, spannend in dem Kontext ist mal ein super Experiment, das mit Zwillingen zu machen, ne? Also, weil das nimmt ja, also der Grund war ja, weil man von der gleichen, sozusagen gleichen Genetik ausgeht und sagt, okay, alle Einflussfaktoren, die halt sonst da drin sind, kann man halt ausschließen, weil es der gleiche Genpool ist. In der Studie war ein bisschen frauendominiert, ich glaube 77% Frauen oder so, aber vielleicht gibt's einfach mehr Zwillinge als Frauen. Mhm. Das fand ich ein super spannendes Studiensetup. Und die gingen in Häkchen nur 8 Wochen, aber selbst nach 8 Wochen gab es ja schon sozusagen Ergebnisse, ne?
Ja, genau. Also die wurden gecheckt auf Körpergewicht, dann auch mit dem MRT durchgejagt und geguckt, wie hoch das Viszeralfett ist. Also das Viszeralfett ist ja das Fett, was sich an den Organen ansetzt und sag mal auch ein schlechtes Fett ist, weil es die Organe eben auch belastet. Die haben auch Logiktests gemacht. Das heißt, die wurden getestet, wie gut sind sie in der Logik. Natürlich alle vorher mit Mischkost unterwegs gewesen. Das war, glaube ich, auch Bedingung. Keiner von denen hat schon vorher vegan gegessen. Und dann wurden diese Zwillinge eben, haben dann Produkte bekommen, abgepackt die ersten 4 Wochen mit der Mischkost, tiefgefroren, die sie sich dann 3-mal am Tag aufwärmen sollten und essen mussten, also auch zu gewissen Zeiten. Das gleiche für die Veganer. Und in den zweiten 4 Wochen durften sie selber essen, was sie wollten, aber natürlich die Veganer nur vegan und die anderen Mischkost. Und das war ganz interessant. Da kamen eben verschiedene Studienergebnisse raus. Also was ja auch ein sehr, sehr wichtiges oder ein wichtiger Aspekt ist, sind eben die Blutfettwerte, also der sogenannte Cholesterin. Da gibt es ja dieses HDL, das ist das gesunde Cholesterin, da gibt es das LDL, das ist das nicht gesunde Cholesterin. Und die haben durch die Bank weg eben festgestellt, dass die, die vegan gegessen haben nach den 8 Wochen, einen erheblichen geringeren LDL-Wert hatten, also ein niedriges Cholesterin, was eben schlecht ist.
Ja, es war bereits, war ja schon nach 4 Wochen messbar. Das fand ich spannend, dass es bereits also nach so kurzer Zeit ein Ergebnis ist, was du sozusagen nachweisen kannst, ne?
Ja, absolut. Dann auch das geringe Viszeralfett, also die haben abgenommen in Summe, aber auch an den Organen, die sind dann eben das zweite Mal durch die MRTs gejagt worden. Und auch da haben die festgestellt, dass das Viszeralfett bei den Veganern eben extrem abgenommen hat, während das bei den Mischkostessenden nicht abgenommen hat. Die haben in den Logiktests besser abgeschnitten danach. Das heißt, es scheint auch fresh zu sein im Kontext, was Hirn. Leistung vielleicht auch betrifft, hat eine höhere Libido, auch das wurde festgestellt, und auch einen geringeren Insulinwert, was ja auch wiederum ein Hinweis auf eine Diabetes sein kann. Also in Summe war das eine einmalige oder erstmalige Studie, die so gemacht wurde bei den Zwillingen. Und ja, die Stanford University war da selber sehr erstaunt, was für gute Ergebnisse rausgekommen sind.
Ja, was ganz spannend ist, also das hatten wir ja sozusagen im Vorgespräch, also wen es interessiert, es gibt ein YouTube-Video dazu auch, wo ich glaube, eine Fernsehreporterin sozusagen den Studienleiter von der Stanford-Universität interviewt, plus die Zwillinge. Und das war dann eine Frage, die ich mir halt auch gestellt hatte. Die haben sie als Six-Million-Dollar-Question da irgendwie tituliert. Sie haben die Teilnehmer gefragt, was ist denn danach gewesen nach den 8 Wochen? Also habt ihr weitergemacht und so weiter. Und das war natürlich ganz spannend, weil das war das auf der einen Seite, was ich erwartet habe. Also ein Zwillingspärchen. Also A wurde gefragt, wart ihr neidisch auf den anderen? Das wurde dann in also großen Teilen bejaht. Und interessant war dann, es war einmal, wie gesagt, hast du da weitergemacht? Auf keinen Fall, ich habe sofort aufgehört. Und da war ein anderes Zwillingspaar, die dann gesagt haben, ja, ich habe das danach weitergemacht für 3 Monate. Ja, für alle, die es interessiert, es gibt ein YouTube-Video, das kann man sich anschauen. Da werden die Studienteilnehmer interviewt, aber auch der Studienleiter ist eine sieht aus wie eine amerikanische Newsreportage oder so. Und das Spannende ist, was wir uns auch gefragt haben, wie viel von denen, die da jetzt mitgemacht haben, haben eigentlich weitergemacht? Also, die erste Frage war eigentlich, bist du neidisch, also an die Zwillingspaare, auf den jeweils anderen? Da gab es natürlich einen gewissen Neid, dass der eine halt dann alles essen darf und eine nur vegan. Und es war so, wie ich es erwartet habe, dass das erste Paar, was befragt wurde, gesagt, nee, ich habe sofort aufgehört, also auf keinen Fall weiter. Und interessant war aber das zweite Pärchen, was befragt wurde, da hat die Frau gesagt, ja, ich habe das 3 Monate weitergemacht, weil sich das gut angefühlt hat. Was spannend wäre, dazu gibt es aber noch keine Zahlen, wie das mittel- oder langfristig sich auswirkt. Die Studie ist jetzt vor einem Monat, ja, ziemlich genau sogar, nee, vor 1,5 Monaten veröffentlicht worden, Anfang Dezember letzten Jahres. Das wäre natürlich spannend, wie sich das so grundsätzlich das Essverhalten verändert. Und das hat uns ja auch so ein bisschen angetrieben, weil wenn man die Ergebnisse sich anschaut, muss man ja schon zu dem Schluss und zum Ergebnis kommen, dass es wahrscheinlich sehr sinnvoll ist, sein eigenes Essverhalten mal zu überdenken oder überhaupt erst mal zu sich bewusst zu machen. Ich glaube, das ist ja vielleicht sogar der erste Schritt.
Absolut, ja. Es gab auch welche, die gesagt haben, und das ist bei vielen ja so, dass sie sich stark vegetarisch ernähren, aber nicht vegan. Ja, also ich glaube, dieser Cut zum Vegan ist extrem schwer. Die meisten haben gesagt, ihnen fällt es schwer, auf Käse zu verzichten. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und da gab es auch ein gutes Beispiel von einer Amerikanerin, die angefangen hat zu überlegen, ja, wie kann ich denn veganen Käse produzieren? Und hat dann sich Cashewnüsse genommen und hat die dann sehr stark zermahlen, hat die dann in eine gewisse Konsistenz gebracht und hat da so lange experimentiert und dann auch mit Käsereien und so weiter und Spezialisten, die selber Käsereien betreiben, gesprochen und Experten in ihr Team reingeholt, um zu gucken, wie kann ich denn veganen Käse produzieren? Und das fand ich auch ganz interessant. Mit den Cashews hat sie es dann auch geschafft, diese zu fermentieren, in eine Käseform zu bringen. Die lagern dann auch, so wie man so ein Parmesan und so weiter kennt, eine gewisse Zeit. Die reifen dann auch. Und dann gab es dort, das fand ich auch sehr, sehr interessant, die weltgrößte Pizzamesse, die natürlich in den USA stattfindet. Und dort haben sie dann diesen Cashew-Käse auf einer veganen Pizza auch verkostet. Und der wird sogar auch braun. Ja, also der hat all diese Eigenschaften, die so ein Käse hat. Und die Leute waren total begeistert, die da vorbeigelaufen sind und getestet haben und interviewt wurden. Und haben gesagt, wow, geil, schmeckt top. Kann ich mir gut vorstellen, das auch selber zu essen. Natürlich ist da wahrscheinlich so ein Käse nochmal dreimal teurer als jetzt so ein Durchschnitts-Molkereikäse. Aber wenn wir immer weniger Milch vielleicht irgendwann zu uns nehmen, wird ja dann auch die Milch immer teurer. Und die veganen Produkte werden sich dann vielleicht auch ein bisschen angleichen. Also die einen werden billiger und die anderen werden teurer, sodass wir vielleicht da auch einen ganz guten grünen Zweig kommen.
Ja, definitiv. Also wir hatten ja überlegt, weil das Thema, also es ist ja, hatten wir am Anfang sehr ungewöhnlich, dass wir jetzt darüber reden, aber es hat uns irgendwie so angefixt und wir würden nochmal eine Folge nachschieben. Wir haben so eine Ernährungsexpertin, die wir nochmal interviewen wollen dazu, weil auch genau dieses Thema Milch, Molkereiprodukte ja etwas ist, was eigentlich nicht wirklich gut verträglich ist für uns Menschen. So, ich kann mir das zwar auch mal nicht so richtig gut vorstellen, weil ich auch super gerne Käse esse. Aber wenn man das mal rein wahrscheinlich nüchtern und faktenbasiert betrachtet, ist das anscheinend so. Wie gesagt, ich habe ja mache noch dieses Experiment im Januar jetzt ohne Alkohol zu verbringen. Ehrlicherweise war meine Motivation jetzt natürlich gar nicht so, wie geht's mir körperlich, sondern ich wollte einfach mal sehen, habe ich Abhängigkeitssymptome? Also muss ich daran denken, wenn ich den Kühlschrank aufmache oder irgendwo eine Weinflasche sehe. Aber Das ist zum Glück überhaupt nicht der Fall. Also da war ich eher sehr positiv überrascht. Und das ist natürlich auch etwas, so wie wirkt sich das dann eigentlich auf den Körper aus? Also Schlaf. Und das gilt natürlich für Alkohol, aber es gilt sicherlich auch für das Essverhalten. Und das werden wir mal mit ihr diskutieren, welchen Einfluss eigentlich das Essen sozusagen. Also das eine ist ja Gesundheit, das andere ist sicherlich aber auch Wohlbefinden. Welchen Zusammenhänge oder welchen Einfluss es da gibt.
Ja, vielleicht noch mal im Schweinsgalopp hier durchzuführen. Ich habe mal so eine ChatGPT-Recherche angestoßen. Da sollte mir alle Studien raussuchen zu verschiedenen Einfluss veganen Essens auf den Körper. Wenn man das einfach mal so durchgeht, ist es das Thema, was wir auch schon jetzt hier in der anderen Studie hatten, Blutzuckerwerte, ja, dass die eben die stabilisieren können und die Insulinsensitivität verbessern können, was für die Anfälligkeit von Diabetikern interessant ist, dann Happy Darm, Happy Life, ja, viele Ballaststoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe aus Obst und Gemüse, Vollkornprodukte wird eine Verdauung zum Superstar, Schlaf wie ein Baby, viele Leute haben auch Schlafprobleme und in Teilen kann sich das auch auf eine sehr fleischlastige Ernährung auswirken, dass du auch einen schlechteren Schlaf hast. Das Thema Gewichtsmanagement ist oft eines, wenn du jetzt nicht Süßigkeiten ohne Ende frisst, wenn du Veganer bist, dann bist du auch meistens nicht so dick. Vitamin A, Power für die Haut, dann Kämpfe gegen deine Hautprobleme ist eben auch ein Thema. Viele kriegen das dann komischerweise auch in den Griff, haben weniger Akne. Klar, auch für diejenigen, die trainieren, kann ich über pflanzliche Proteine meinen Muskel aufbauen. Das kam in der Studie auch raus. Witzigerweise, dass derjenige von einem Zwillingspärchen, die auch trainiert haben, das muss man auch dazu sagen, die haben auch trainiert, es wurde auch die Muskelmasse wurde auch analysiert und dass einer von den beiden Zwillingen, obwohl er weniger Protein zu sich genommen hatte, hat auch Muskeln zugenommen, allerdings nicht so viel wie der die Mischkost zu sich genommen hatte. und eben gesunder Darm, auch das Thema Colitis, Ulcerosa und Morbus Crohn, kann eine extrem positive Auswirkung auf den Darm haben, wenn ich vegan esse.
Ja, also es ist interessant, wie gesagt, welche vielfältigen Auswirkungen das haben kann. Das hat mich selber auch schon auch überrascht, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt mal spaßeshalber, weil mittlerweile kann man ja auch einige Sachen sozusagen selber zu Hause testen, was man ja leider nicht testen kann, ist viszerales Fett, das würde mich auch mal interessieren. Ja. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel mal so einen Vitamin-D-Test bestellt, der ist noch nicht da. Für zu Hause können wir mal in der nächsten Folge erzählen, ob das funktioniert, wie das ist, weil Vitamin-D-Mangel ist ja auch so eine Art Volkskrankheit.
Ja.
Keine Ahnung, da wird sicherlich auch noch was passieren, dass man bestimmte Dinge auch besser abtesten kann zu Hause, ohne zum Arzt zu gehen.
Aber auf jeden Fall, das ist ja ein Megatrend, diese Vitamintests, ne? Also die du in der Apotheke kriegst, um zu gucken, welche Vitaminmangel hast du. Problem ist, dass es keine Multivitamintests sind, sondern meist A, C, D und so weiter. Und ja, die sind ja recht teuer auch. Ich weiß nicht, was deiner kostet.
Der war nicht teuer. Ich glaube, okay, 17 Euro pro Test.
Okay, ja, das geht.
Also ist jetzt alles relativ, aber ich hätte damit viel mehr gerechnet.
Ja, aber auch das wird natürlich kommen, ne? Diese die Tests, die du dann in einer App hast, wo du dann deine Vitamine trackst, aber auch vielleicht die Blutwerte. Das ist ja auch ein absolutes Manko, wenn ich mir angucke. Ich hatte jetzt auch letztes Mal ein Blutbild machen lassen von mir, wie ich die Ergebnisse bekomme, nämlich irgendwie ausgedruckt in einem einem Medizinerdeutsch, was kaum verständlich ist, und ohne Benchmarks, die mir sagen, in einem Test, das wäre ja auch schon schön zu sagen, der Durchschnitt hat 100, du bist bei 120 oder bei 80. Ja? Also all solche Themen, die sind ja sowas noch hinten dran, da ist noch eine Menge Aufholpotenzial. In dem Kontext auch über Apps und Gesundheitsanwendungen viel, viel mehr über seinen Körper zu erfahren. Und das wird ein Megatrend werden, bin ich fest davon überzeugt.
Ja, davon gehe ich auch aus. Es gibt, man sieht es ja natürlich, was da jetzt so auch an Startups hochkommt, dieses schneide dir eine Haarlocke ein und wir analysieren und sagen dir, welche Unverträglichkeiten du hast. Da weiß nicht, das finde ich ja grundsätzlich ganz charmant. Das andere ist natürlich, diesen Genpool zu bestimmen. Das finde ich etwas kritisch, seine genetischen Daten einzusenden, ja, mit dem Vorwand rauszufinden, sozusagen aus welcher ursprünglichen Abstammung man mal ist. Mhm. Aber da wird wahrscheinlich noch einiges passieren. Ja, da wollten wir euch mal ein bisschen abholen zum Thema Ernährung. Wie gesagt, wir schieben ein Interview nach, wo wir da noch mal ein bisschen der Sache auf den Grund gehen wollen. Darüber hinaus, was wir jetzt hier so gelesen haben und uns irgendwie inspiriert hat. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen.
Auch wenn es kein Hardcore-Tech war diesmal, aber super spannend und auch ein Megatrend, der uns alle und unseren Lebensstil beeinflussen wird, glaube ich, die nächsten Jahrzehnte.
Ja, und lasst uns gerne wissen, wie ihr das macht, was euch so passiert. Das ist sicherlich ein Thema, was uns noch länger begleiten wird.
In diesem Sinne.
Also.
Euch eine gute Zeit.
Gute Zeit euch. Ciao. Ciao, ciao.
Das war Hysterisch gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft wissen willst, welche technischen Entwicklungen es gibt, um dein Unternehmen bestmöglich darauf vorzubereiten, abonniere unseren Kanal, bewerte uns und empfiehl uns deinen Freunden weiter. Bis zum nächsten Mal.